Aber jetzt Magazin, das anspruchsvolle Journal.
Ja, hallo. Wieder wie jeden Mittwoch das ABS-Magazin, heute mit Andrea und mir.
Team.
Genau. Und ja, zwei Themen haben wir heute mitgebracht. Einmal erzähl am besten du, weil du hast das erste Thema.
Genau, wie letzte Woche haben wir heute auch wieder Flüchtlingssituation in Deutschland. Heute werden wir heute von einer anderen Perspektive berichten, nämlich von der Perspektive von Leuten, die sich mit Flüchtlingssituation und Flüchtlingsthema engagieren. Deswegen haben wir zwei Gäste eingeladen von der Asylberatungsgruppe von Amnesty International, die Masa und Barbara. Willkommen hier in der Sendung.
Danke.
Hallo.
Hallo.
Ja, und als zweites Thema dann, wie ich ja das letzte Mal schon angekündigt hatte, nochmal zur Türkei, wenigstens ein paar Kleinigkeiten. Also viel habe ich da jetzt nicht erreicht, aber wenigstens ein bisschen was, und das werden wir euch nachher dann auch noch präsentieren. Jetzt gibt's aber erstmal ein bisschen nette Musik auf die Ohren als Einstimmung. Ja, da sind wir wieder. Das war Buika, eine Spanierin, die aus Nordafrika kommt und seit Ewigkeiten in Spanien zur Creme de la Creme der Jazz-Szene dort gehört. Ja, und fangen
wir an. Gut, wie gesagt, wir haben zwei Gäste aus der Asylberatungsgruppe von Amnesty International. Barbara und Massa, als erstes wollte ich euch fragen, wie lange seid ihr in der Asylgruppe und wie ihr auf die Idee gekommen seid, Flüchtlinge aktiv zu helfen?
Vielleicht fange ich mal an. Ich bin Massa, ich bin seit etwa 3 Jahren in der Asylgruppe. Ich habe mich vor ungefähr 5 Jahren nach dem Uni-Abschluss für die Menschenrechtsarbeit von Amnesty interessiert und war damals bei einem Interessententreffen und hatte mich für verschiedene Themen interessiert. Schließlich bin ich dann aber in die Asylgruppe eingetreten, weil ich gerne zu einem Thema arbeiten wollte, das mit Deutschland selbst zu tun hat. Es ist ja eigentlich so bei Amnesty, dass man normalerweise nicht zum eigenen Land arbeitet, sondern Themen in anderen Ländern. Und das Flüchtlingsthema ist eine Ausnahme, weil man hier sozusagen präventiv gegen Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern auch vorgehen kann und Menschen schützt. Und ja, ich fand damals, dass es am deutschen Asylrecht auch Dinge zu verbessern gibt oder Menschen hier zu unterstützen in schwierigen Situationen. Deshalb habe ich mich für diese Arbeit entschieden damals.
Barbara?
Ja, ich bin schon seit 27 Jahren bei Amnesty, also habe auch während des Studiums angefangen. Ist halt schon etwas länger her. Und damals gab es noch gar keine Unterteilung bei der Mitarbeit bei Amnesty zwischen Flüchtlingsfragen oder halt der anderen Amnesty-Arbeit. Aber auch dort war ich schon, das war in Dortmund, hatte ich studiert, auch in Dortmund schon war ich dann vornehmlich in der Flüchtlingsarbeit tätig von Amnesty International.
Mhm. Ja. Bevor wir zu den aktuellsten Themen kommen, also nämlich morgen ist der internationale Tag der Flüchtlinge, wollte ich auch zuerst fragen, wer ist Flüchtling oder unter welchen Parameter werden, also arbeitet Amnesty International, um festzustellen, wer eine Asylberatung braucht?
Sagen wir mal so, wir haben keine Parameter im Vorfeld, wer eine Asylberatung braucht, sondern wir bieten Asylberatung an. Also jetzt in verschiedenen regionalen Büros, hier in Frankfurt halt jeden Mittwoch zwischen 18 und 20 Uhr. Da können dann Personen zu uns kommen und halt vortragen, wo sie gerne die Unterstützung von Amnesty International erwarten oder was sie gerne, wo sie geholfen werden wollen. Und dann ist natürlich klar, dass bei Amnesty nicht bei allen Situations- und Lagen helfen kann oder unterstützen kann, sondern wir vornehmlich in den Verfahren Belege über die verschiedenen Hintergründe in den einzelnen Ländern beisteuern können, weil wir ja auch Gruppen haben, die zu einzelnen Ländern auch tätig sind und sich dann ganz intensiv zu diesen Ländern auch auskennen und sehr viel Detailwissen haben. Und ja, vielleicht Masa, Kannst du was ergänzen?
Mir fällt das ja, hatten wir gesagt, dass also Amnesty setzt ja insbesondere für politische Flüchtlinge ein. Es gibt ja auch Menschen, die aus anderen Gründen flüchten müssen, zum Beispiel eine Kriegssituation. Aber unser Schwerpunkt liegt auf den politischen Flüchtlingen.
Also Leuten, die quasi nicht in einer Kriegssituation als Verfolgte hierher kommen, sondern die tatsächlich wegen ihrer politischen Arbeit vor Ort.
Also wir versuchen auch andere Leute zu unterstützen, aber ja, der Schwerpunkt liegt bei der politischen, bei den politischen Flüchtlingen.
Ja, ich habe auf der Webseite von Flüchtlingsreferat von Amnesty International gelesen, dass Amnesty eine sehr wichtige Rolle bei der Stellung von Gutachten für Verwaltungsgerichte spielt. Außerdem ist Amnesty International die Menschenrechtsorganisation, die von den Verwaltungsgerichten am meisten zur Menschenrechtssituation in Herkunftsländern von Asylbewerbern gefragt wird. Also Asylgruppe, verfasst ihr diese Gutachten oder wer verfasst diese Gutachten und welchen Einfluss hat diese Arbeit auf die Entscheidung von Gerichten?
Also wir als Asylgruppe selbst können also diese Berichte natürlich nicht verfassen, weil wir, das hatte ich ja eben gerade gesagt, wir haben Gruppen, Sektionskoordinationsgruppen, die zu ganz bestimmten Ländern, zu Einzelländern also Informationen erhalten, teilweise. Also die Hauptrecherche läuft über London, aber zum Beispiel die Auswertung von Zeitungsartikeln und so weiter in Ergänzung zu den Informationen, die auch über London dann gebracht werden. Ja, also diese Gruppen, zu jedem Land eigentlich gibt es wirklich tatsächlich so eine Gruppe, die das, wo Menschen, das sind mehrere Menschen, die sich auf der ganzen Bundesrepublik verteilen können, die dann zu diesem Thema hauptsächlich arbeiten. Und die dürfen, können wir halt oder halt auch die Verwaltungsgerichte, die würden das jetzt über Berlin machen, weil die stellen dann offizielle Anfragen und dann kriegen die halt die Informationen auch offiziell zurückerstattet. Aber wir zum Beispiel können uns an diese Sektionskoordinationsgruppen wenden und die unterstützen uns dann und können uns auch sagen, vielleicht welche Fragen jetzt auch angebracht werden zum Beispiel auch. Weil wir können uns ja nicht, also zu uns kommen ja in die Beratung Menschen aus ganz vielen verschiedenen Ländern. Wir haben nicht eine bestimmte Volksgruppe. Und von daher ist unser, wir haben eher so ein generelleres Wissen über die verschiedenen Länder und dadurch können wir dann auch mal unser Fachwissen sozusagen bekommen. Und auch, oder halt Unterstützung auch bitten, dass die uns dann vielleicht sagen, wenn wir vortragen, was der Flüchtling gesagt hat und sagen, ja genau, das kennen sie aus diesen und diesen und diesen unter Zeitungsartikeln oder Informationen, die ihnen halt vorliegen, dass genau die Sachen so, wie es dargestellt wird, dass das auch total überzeugend ist, weil das sich halt deckt mit den Informationen, die Amnesty International auch vorliegen.
Genau, das hilft uns dann auch bei der Einschätzung der Glaubwürdigkeit der Geschichte für uns intern schon mal und ja, auch zum Abgleich der Daten, die wir bekommen von dem Flüchtling selber, wie das dann bei der Anhörung präsentiert wird.
Und wie ist eure Vorbereitung als Asylberaterin? Wie ist das in Amnesty International, die Möglichkeiten, so in dieser Gruppe zu arbeiten, in dieser Asylberatungsgruppe?
Also normalerweise bitten wir Interessenten, zu einem unserer Gruppentreffen zu kommen. Wir treffen uns einmal im Monat, mittwochabends. Dann kann der Interessent zu den Gruppentreffen kommen, aber auch Beratungsgespräche, den beiwohnen, anschauen, ob das wirklich was für die Person ist und gegebenenfalls dann ein Seminar zum Asylrecht besuchen. Das ist eine Voraussetzung, um dann beraten zu können bei uns.
Wo die ganze rechtliche, Grundlagen...
Richtig, es gibt ein Grundlagenseminar und dann gibt es noch fortgeschrittene Seminare zu bestimmten Themen.
Okay.
Das heißt, die Leute werden richtig fit gemacht dann auch dafür, nicht, dass sie dann letztendlich da versuchen, was zu tun und dann sitzt der arme Flüchtling hinterher da und es wurde ihm nicht geholfen und das verhindert ihr dadurch.
Genau, das soll verhindert werden und in vielen Fällen empfiehlt es sich trotzdem, einen Anwalt dazu zu nehmen und wir unterstützen dann eher den Anwalt mit Berichten oder mit einer Vorbereitung auf die Anhörung oder Einholen von psychologischen Gutachten und so weiter, wenn es um Traumatisierung und Ähnliches geht, ja.
Vielleicht ist das ein zu frisches Ereignis, Aber am 12. Juni, wir haben das auch besprochen, würde das Asylpaket von der Europäischen Parlament genommen. Habt ihr euch vielleicht schon über das Paket vielleicht so ein bisschen unterhaltet oder was, weißt ihr, was Amnesty davon haltet? Objektiv gesehen, ob da Veränderungen gibt oder nicht?
Also es gibt ja eine Stellungnahme von Amnesty dann auch auf der Website von Amnesty zu lesen. Und da ist eine Stellungnahme, die von verschiedenen Organisationen unterstützt wird, auf Englisch im Volltext zu lesen, und ein kurzer Überblick auf Deutsch ist auch dargestellt. Und da sind einige Punkte, die halt von Amnesty auch begrüßt werden, weil es dort auch tatsächlich kleine Veränderungen in die richtige Richtung gegangen ist, aber auch halt Punkte, die auf jeden Fall noch nachgebessert werden sollten.
Ich kann vielleicht ein Beispiel nennen, ein positives Beispiel, das Amnesty begrüßt, ist, dass es mehr Schutz für unbegleitete Minderjährige geben soll. Es soll auch erleichtert werden, dass diese unbegleiteten Minderjährigen mit Familienangehörigen zusammengeführt werden, die jetzt zum Beispiel Onkel, Tante, Geschwister und so weiter, nicht nur die Eltern. Weiterhin ist positiv, dass das Recht auf eine persönliche Anhörung gestärkt werden soll und dass Widersprüche in den sogenannten Dublin-Verfahren eine aufschiebende Wirkung haben sollen, also eine sofortige Abschiebung aufhalten. Aber es gibt weiterhin große Hürden für Asylsuchende, und zu denen gehört, dass immer noch nicht überall der Zugang zum Verfahren überhaupt richtig gewährleistet ist und auch ein Rechtsbeistand nicht unbedingt gewährleistet ist, und dass in Zukunft die Inhaftierung von Schutzsuchenden noch erleichtert werden soll. Das sind sogar negative Aspekte.
Ja, eben, was sich ja gar nicht gut anhört sozusagen.
Ja, das sind, genau.
Dann würde ich vorschlagen, machen wir doch an der Stelle ein kleines Stück Musik, ja, okay, passend dazu, und machen dann das Interview nochmal weiter. Ja, Jeans Team mit Das Zelt, mein Zuhause ist die Welt. Ein schönes Motto. Leider ist es, wie wir es ja eben schon gehört haben, in Europa nicht so. Leider haben, oder sagen wir es mal so, viele Kriege und viele Auseinandersetzungen politischer Art zwingen unglaublich viele Menschen auf dieser Welt, ihr Zuhause zu verlassen. Es sind jedes Jahr Millionen. Und die Länder, die massenweise Flüchtlinge aufnehmen, die von woanders wegrennen müssen, zwangsweise, sind normalerweise nicht Länder wie Staaten der EU oder die USA, sondern es sind im Normalfall vor allen Dingen Länder, die selber kein Geld haben, in denen die Leute selber in Problemen stecken. Und ja, damit sind wir schon bei dem nächsten Teil des Interviews angekommen.
Masa wollte noch was zu Dublin 2 sagen. Ja, Masa?
Genau, das haben wir eben erwähnt. Ich dachte, vielleicht ist das nicht jedem ein Begriff. Die Dublin 2-Verordnung sagte, dass ein Flüchtling, der nach Europa einreisen will, in dem Land, das er als erstes in der EU betritt, einen Asylantrag stellen muss. Also er darf nicht einfach weiterreisen. Und das bedeutet, dass diese Länder an den Randgebieten, zum Beispiel Italien, Griechenland oder auch
Spanien,
Ungarn und so weiter, dass sich dort sehr viele Flüchtlinge befinden. Und wir wissen ja auch, dass es vielen diesen Ländern wirtschaftlich auch nicht gut geht und die oft auch wirklich mit den Zahlen überlastet sind. Oder ein anderes Problem ist, dass es manchmal auch wirklich rassistische Einstellungen gibt und es dem Schutzsuchenden dort oft gar nicht gut ergeht. Also die Standards sind nicht die gleichen, und manchmal, selbst wenn sie anerkannt werden als Flüchtlinge, gibt es gar keine Unterstützung vom Staat, um erstmal Fuß zu fassen. Deshalb versuchen viele weiterzureisen, aber diese Dublin-Verordnung hält sie eigentlich davon ab.
Ja, führt sogar dazu, dass die Leute letztendlich ja dann straffällig werden, wenn sie das tun.
Richtig, oder wenn sie dann in einem anderen Land aufgegriffen werden, gezwungen werden, in das erste Land wieder zurückzukehren.
Und das teilweise dann auch in Haft abwarten müssen, bis halt die Rückübernahme möglich ist in das Land, zu dem sie zum ersten Mal Europa betreten haben.
Und wir hatten es eben auch schon, dass Griechenland jetzt mittlerweile eben da einen Sonderfall darstellt aufgrund der Situation in Griechenland, die ja nicht auch zuletzt hier mit in Deutschland mit beschlossen wurde, dass das jetzt so ist, wie es in Griechenland im Moment läuft. Griechenland ist da jetzt ausgenommen aus dieser Situation.
Genau, die Lage in Griechenland war so schlecht, wurde auch von mehreren Organisationen recherchiert. Also
auch Amnesty hat das mit unterstützt.
Die Menschen haben überhaupt keine Unterstützung, befinden sich in Haft zum Teil. Also es ist so schlecht, dass Rückführungen nach Griechenland verboten sind mittlerweile.
Ja. Und genau das wird ja nicht geändert mit dem Asylpaket.
Genau, also genau das Asylpaket versucht halt schon das zu homogenisieren, aber es ist halt einfach in jedem Land immer noch ein unterschiedlicher Standard für Flüchtlinge gegeben. Und das ist auch eigentlich ein Kritikpunkt, dass das halt so, wenn man bestimmte Regelungen homogenisiert, dass halt das nicht ausschließt, dass es trotzdem Unterschiede gibt. Das geht eigentlich erst, wenn alles gleich ist.
Und dass es trotzdem eine Asyllotterie ist, wie bei vielen Medien das beschrieben wird, diese Situation. Das würde genau nicht geändert. Wie gesagt, morgen ist der internationale Tag der Flüchtlinge und es gibt auch bestimmte Aktionen. Eine davon ist im Namen von syrischer Flüchtlinge und weil die Situation von syrischer Flüchtlinge sehr dramatisch ist, die Zahlen sind sehr hoch und bis jetzt wurde auch keine Ad-hoc-Entscheidung von europäischen Ländern genommen, um mit dieser Problematik umzugehen. Wollt ihr drüber was sagen? Habt ihr Zahlen vielleicht, die uns geben könnt?
Also ich wollte halt einfach nur mal sagen, dass natürlich Europa sich jetzt auch dieses Jahr bereit gefunden hat, Flüchtlinge aufzunehmen und Deutschland unter anderem auch. Und zwar geht es um die Aufnahme von 5.500 syrischen Flüchtlingen und über den UNHCR. Auf dieser Seite kann man auf jeden Fall sich die Bedingungen, welche Flüchtlinge aus Syrien jetzt vornehmlich aufgenommen werden, und man kann man sich angucken. Und ich glaube, man kann sogar versuchen, also es gibt da verschiedene Schutzbedürftigkeiten, kann man auch, wenn man jetzt Syrer wäre und vielleicht Familienmitglieder weiß, dass die in Nachbarländern, also die Syrer kommen jetzt nicht aus Syrien, sondern das sind die Syrer, die schon geflüchtet sind in die Nachbarländer von Syrien, dass man die dann unter welchen Bedingungen man versuchen kann, halt, dass die Verwandten dann in dieses Kontingent mit reinkommt. Aber ist es halt angesichts der der großen Zahl von Flüchtlingen, das sind nämlich 1,7 Millionen, die sich schon außerhalb von Syrien befinden. Und der UNHCR geht davon aus, dass es am Ende des Jahres über 3,4 Millionen sein werden, ist halt die Aufnahmepraxis von ganz Europa, also es bezieht jetzt sich nicht allein auf Deutschland, ist halt noch nicht der Lage angemessen.
Das ist ein schönes Wort dafür, wenn man sich überlegt, 5.000 Leute, die auf dem ganzen Kontinent verteilt werden sollen, von knapp 2 Millionen, die sich
auf der Flucht befinden. Na gut, 5.000 allein in Deutschland jetzt.
Ah, ja,
also
okay.
Das waren ja jetzt allein in Deutschland. Also Europa nimmt schon etwas mehr, aber es ist halt trotzdem noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Und man darf halt nicht vergessen, die Leute sind in Länder geflüchtet, wo sie halt, das ist ja die, sonst würde der UNHCR die gar nicht sozusagen bitten darum, die Weltgemeinschaft diese Menschen aufzunehmen, weil der UNHCR weiß, dass diese Menschen in diesen Ländern keine Lebensperspektive haben, in denen sie sich zurzeit aufhalten.
Wo sind denn jetzt zum Beispiel gerade Syrien?
Libanon, halt in den Nachbarländern Jordanien, dann Türkei, wissen wir ja, da gab es ja sogar schon Auseinandersetzungen an der Grenze.
Und Libanon ist ja auch letztendlich ein fast Kriegsland, also auch immer irgendwie relativ nah am Kriegszustand. So, und
genau, und diese Situation von syrischen Flüchtlingen ist noch ein Grund, um sich für Flüchtlinge zu engagieren. Ich habe auch von euch mitbekommen, dass ihr auch eine Aktion plant am Samstag. Bin ich richtig?
Ja, Wir wollten einen Stand machen zum Internationalen Tag des Flüchtlings und zwar...
Aber nicht morgen.
Nein, am Samstag wir das erst. Und vor der Kleinmarkthalle werden wir da sein zwischen 10.30 Uhr und 16 Uhr.
Genau, und dann können sich die Leute einfach informieren, wie sie in der Gruppe reinkommen können oder sich überhaupt für Flüchtlinge engagieren.
Genau, und für uns wäre es auch wichtig, wir freuen uns auch über jeden, der Interesse hat, bei uns mitzuarbeiten, weil wir doch auch merken, dass wir zu tun haben.
Ja, wir könnten dann vielleicht auch unser Angebot, unser Beratungsangebot noch erweitern über die einmal in der Woche 2 Stunden hinaus. Da schweben uns einige Dinge vor, aber dazu brauchen wir erst noch mehr Unterstützung.
Klar. Genau. Und nochmal, um wie viel Uhr ist die Asylberatung für Asylsuchende?
Die Beratung ist mittwochs zwischen 18 und 20 Uhr jede Woche. Und unser Gruppentreffen findet einmal im Monat im Anschluss statt. Wer Interesse hat, kann uns gerne eine E-Mail schicken und wir teilen dann den nächsten Termin mit.
So, in der E-Mail-Adresse lautet?
Die lautet asyl@amnesty-frankfurt.de.
Und wenn man jetzt als Flüchtling eventuell gar kein Internet hat, jetzt die Sendung hört, kann man dann einfach zu euch kommen um 18 Uhr?
Ja, genau, wir vergeben keine Termine.
Und wo ist das dann? Weil das habt ihr nämlich nicht gesagt.
Das stimmt.
Ach, das ist in Bockenheim in der Leipziger Straße 17.
Alles klar.
Super, dann bedanke ich mich euch für die schönen Interview, für den ganzen Infos. Und ich finde es auch toll, was ihr da alles macht. Und ich wünsche euch viel Erfolg am Samstag, dass sehr viele Leute bei euch erscheinen.
Ja, vielen Dank auch.
Okay, und jetzt kommen wir wieder mit Musik.
Musik, ja. Jetzt kommt Gustav und rettet die Wale. Auch die haben es verdient.
Jetzt sind wir zurück.
Hier sind wir wieder zurück. Und ja, wir haben gerade noch hier kurz über ein anderes Thema gesprochen. Und ich habe euch jetzt schon gesagt, liebe Hörer, es gibt noch mal ein kleines Kapitel zur Türkei. Ich habe nicht allzu viel ausrichten können, habe aber tatsächlich einen Mitschnitt gefunden, den ich euch spielen möchte, sozusagen. Und zwar ist es ein kleiner Beitrag von einem anderen Radio, nämlich von Radio Marburg. Und den geben wir euch jetzt hier einfach zu Gehör. Passt auf, erst auf Englisch, folgedessen müsst ihr etwas genauer zuhören, aber da wird direkt über die Situation in der Türkei gesprochen.
There continues to be a crisis around what has been happening in the last 20 days in Turkey. The protesters are no longer on Taksim Square or in the park, but nevertheless there remains a very worrying standoff between protesters and the government and the police. And there continues to be human rights abuses around these protests.
Allegedly, there should be a referendum about the development of Gezi Park. What do you know about this?
Indeed, the Prime Minister announced this last week as a proposal. We do not have any extra information than that is available from the Turkish media, that this would be a referendum regarding how to use this space in Gezi Park. I think it would be a referendum, as far as I understand it, for Istanbul, for residents of Istanbul. Obviously, we will, with other human rights organizations, we will wait and see how that unfolds. Obviously, the way the referendum would take place is important, whether it would be transparent and fair in the way the referendum takes place. Obviously, we would not have a position on the result of the referendum, but it needs to take place in a fair way, particularly given the controversy that's now happened and the human rights abuses about the whole issue of Gezi Park and the demonstrations.
So in which way is a referendum in the current situation reasonable? You said that maybe in Istanbul a referendum will take place. What do you think it needs, to be reasonable?
Obviously, there needs to be a calm political climate for the referendum to take place, but it also needs the government to send a clear signal to the police. They should act more responsibly and with restraint because there have been many abuses carried out by the police in the last 3 weeks, for instance, regarding the use of tear gas and water cannon in central Istanbul. And such a referendum could not take place while such abusive activity continues by the police. So there needs to be a clear statement from the government that that will stop before the right sort of political climate is created for such a referendum.
Which consequences could arise of a referendum?
Obviously, depending on the result, the referendum could lead to, the referendum, as I understand it, would be about how Gezi Park is used. So there could be one decision about it used in the way the government wants it to be used, in terms of the building of a barracks, which is when it would be used for a shopping centre and a mosque, or there could be a decision to use it in a different way. That will obviously depend on the public opinion in Istanbul.
So the police operations in the last 2 weeks were very brutal. How does the Turkish government treat with these brutal police operations against the protesters in Gezi Park?
Exactly. They have indeed been brutal. We have talked to many witnesses. We have Human Rights Watch staff in Turkey, and we have talked to many witnesses who have experienced police brutality, who have been beaten by police, or who have been suffered from tear gas. For instance, one witness we talked to said the feeling of tear gas, particularly when it is in a small space. He was tear gassed inside a small room in a hotel, and he said it was like the feeling of drowning, and he felt absolutely terrible. It was very scary to be tear gassed in this setting, and that is, Turkey is violating international human rights standards when it does that, and also it is violating European Court of Human Rights standards on the way tear gas should be used. There are very clear international standards on how tear gas should be used, and Turkey is in violation of that, and the government must stop using tear gas in this way. So, that is one example of the brutality of the police. And unfortunately, the government is not stepping in to stop the police doing this, and it's also clear that the government is directing these operations. So it must change its policy towards the way police are operating, as you said, not just in Istanbul, but also in other places, Ankara and elsewhere in Turkey.
I also heard about the opportunity which the Prime Minister Erdogan talked about of military operations against protesters. What do you know about that?
Yeah, it was a senior government minister said that if the police are not successful in stopping the protest, then perhaps the military would be brought in. Now, that is a very, very worrying development, because in the history of Turkey, there have been many military coups, and one positive development in the last few years, also under Prime Minister Erdogan, has been that the military has taken up its appropriate role in a civilian government, whereby it follows instructions from a civilian government. So I think it is very worrying that perhaps the military might take on another important role, which could lead to worrying developments in Turkey if it is given a more public space again to crack down on protesters. So we do not have any extra information about that, but we think it is a worrying development that the military could return to the streets of Istanbul and elsewhere.
So we already talked about the protesters, but not about the question. And this is what I would like to ask you. What do you think what the protesters actually claim?
Well, the protesters are a mixture of different sorts of people. They are students. They are middle-class people. They are people who've lived in the city. And really, they want to, obviously, on the one hand, they have environmental issues. They want to protect the park. But the issues they stand for are wider than that. They are concerned about the authoritarian way that Mr. Erdogan is running the country. And they do not want the government to influence so strongly how they live their lives, their lifestyles. So they reject the authoritarian way the government is trying to influence the way society is organized in Turkey. Of course, Mr. Erdogan and his party, the AKP party, won the elections, but there needs to be more political space for dialogue, for discussion, for dissent in Turkey, more space for civil society. And in a way, that is not really happening, and that's why people are protesting.
Yes, and we all have noticed the precarious situation of media coverage in the first days of protests. How does the current coverage in Turkey looks like?
Indeed, it is. In the first days, there was very little coverage in many media. Some media are very influenced by self-censorship or indeed by control by the government and so on. Obviously, there has been more media coverage now. Both the domestic media and the international media have done more coverage of the protest, which is very important. Now the issue is more that the government is trying to blame the media, blame social media and international journalists for the protests. So now there is more of a problem with potential legal measures against, for instance, people who are active on Twitter or Facebook, or blaming international media for stirring up the protests. The government has also raised the possibility of criminal action against those involved with social media activities. So really the government should respect freedom of expression in Turkey. That has been a big problem for many years. Many journalists are in jail in Turkey. There needs to be a free media in which journalists are able to write what they feel is appropriate. And people should be able to use social media in the way they feel is appropriate. More open space for discussion is good for society. It's good for Turkey. And the government needs to recognize that.
Were there any reactions maybe of the European Union or generally the international community to the behavior of the Turkish government?
Certainly. I mean, starting with Germany, Chancellor Merkel only yesterday said she had been shocked by the way the police were so brutal against the demonstrators, and she has called on the government in Ankara to be more moderate and more restrained in the management of the protests. She said that protests in such a society are normal and should be accepted. The European Union has also issued statements expressing concern about the way Turkey is handling these protests. Unfortunately, these protests come at a time when negotiations between the EU and Turkey on Turkey's possible membership of the EU were just starting again after a long period of no negotiations at all. And now those negotiations are back under threat. There were question marks over those negotiations. So that has been one very concrete and rather unfortunate result of the government's handling of the protests, that in the next few weeks it seems unlikely there will be a resumption of the negotiations between the EU and Turkey on Turkish EU membership.
So what do you think, which consequences are now possible, especially related to the accession negotiations between the European Union and Turkey?
Well, as I said, I think those will be frozen for some time, a little bit more time. I think in the long term this will not necessarily derail the negotiations. I think it is still a priority for Turkey in the long term to be a member of the EU. EU negotiations have been very important for Turkey, for human rights in Turkey as well, because the idea of being in the EU has helped Turkey reform its laws, improve its human rights standards. So we think those negotiations should continue between Turkey and the EU because they are very good for human rights in Turkey and for civil society in Turkey. So in the long term, we think those negotiations would carry on, and we are encouraging the EU countries, including Germany, to continue the negotiations with Turkey on EU membership.
So now we could take a look to the recent incident at the weekend. What happened at Taksim Square?
Well, the weekend was the time when the police cleared Taksim Square and cleared Gezi Park of demonstrators. They used excessive force and excessive amounts of tear gas to do so. So until Saturday, the square was occupied. There were peaceful protests in the square and in Gezi Park. But since Saturday evening, the police has cleared the square with repeated attacks on demonstrators. Many demonstrators, including women and children, fled to the areas around the square, for instance, one of the local hotels, and that's where the incident with tear gas I mentioned happened, where many women and children and other protesters were tear gassed in a small area, and that is a very, very dangerous thing to do because people can be injured by such tear gas. That's what happened at the weekend. Also, there were many injuries. Hundreds of people were injured, and hundreds of people were detained as well, taken to prison for a short period of time because they'd been protesting, and that is also a violation of international human rights standards, unfortunately. So it was a very dramatic weekend. But since then, protests have happened in other places within Istanbul and across Turkey. So the protests are not over, despite the dramatic weekend.
But why did the police evacuate the square without any warnings?
They gave a 20-minute warning, to give them some credit. But that is very much too little to clear such a large square with many, many thousands of people in the square. I think that it is unclear why they did so, because the government had said some things which was more conciliatory. They were trying to build bridges with the protesters. So it is unclear why they did so, why they had to use such force. Unfortunately, they did so, and they've had the consequences. They felt that the protests were out of hand. They have the conspiracy that there are some international forces behind the protest. But from a human rights point of view, that is not a good justification for clearing the protests in this very brutal way, which led to many arrests and many injuries.
Yes, I don't think so too. We also heard about the trade unions which plan to begin a national strike to show solidarity with the protesters. What could result of a national strike these days?
Yeah, I mean, there were strikes yesterday, and I think they will continue as well in coming days. This is a sign of solidarity from workers. Several thousand people went onto the streets. Of course, the government should respect their right to demonstrate. The demonstration should be peaceful, of course, and they were peaceful. The government should respect that. In fact, unfortunately, the government has warned that even striking trade unionists might be arrested for doing so. And that is a very bad statement for the government to make, because it is a clear violation of the right to protest, which is a fundamental human right.
Prime Minister Erdogan says that he gives or wants to give more rights to the national police. So why and what does that mean maybe also for the protests?
Obviously, that would be unfortunate if those rights lead to more violence and more abusive police activity. The police in Turkey, unfortunately, there is a long record of police abuses in managing demonstrations. That has happened many times in the last few years. So what has happened this weekend and the last few days is unfortunately not unusual. So more powers would potentially lead to more human rights abuses, more people being beaten, more women and children suffering in this way. So the government must be very careful in the way it handles police powers because of this history of abuses by the police against demonstrators.
What's supposed to happen in the following days, in your opinion?
In our opinion, the government should allow peaceful protests in Istanbul and elsewhere. If that involves protesting on Taksim Square, then that should be appropriate. Of course, demonstrations need to be peaceful. They need to be managed. There needs to be some structure to the demonstrations. The police should not use force, or they should only use tear gas in very limited ways, which abides by international human rights standards. And there should be dialogue between the authorities and protesters, in which the protesters can voice their concerns, and there can be some understanding developed between the protesters and the government. In our view, that is the most likely way to stop the protests and to return to normal life in Istanbul and elsewhere. Of course, we believe that normal life should resume. Businesses, ordinary people are feeling disruption because of this, and normal life needs to return under these circumstances. But that can only happen if the government creates an environment where there can be some dialogue between the protesters.
Ja, die Sendung neigt sich dem Ende zu. Nach dem Interview mit der Information über die Türkei, jetzt eben noch aus Japan, Thug Murder mit I Fought the Law, ein bisschen das, was in der Türkei auch passiert. Ja, Andrea, was wolltest du noch? Du wolltest noch was sagen zu der
ganzen
Sache.
Ganz kurz, ich wollte nur andeuten, dass auch in Lateinamerika massiven Protesten, vielleicht auch so massiv wie in der Türkei, aber die werden auch nicht so berichtet, vielleicht weil das ein weites Kontinent ist, aber es ist ein Protest gegen die WM, Fußball-WM, der genau in Brasilien stattfindet. Und vor allem, das will einfach den Bewusstsein erwecken, dass ein großes Widerspruch gibt zwischen das ganze Geld, das in die für diesen WM investiert wird, und das ganze Geld, das für andere Sachen fällt, für Essen, Gesundheit, vor allem Sicherheit. Es gibt auch krasse Fälle von Favelas, die also richtig jetzt geräumt werden, also die ganze Leute oder Diebe oder Mörder, also ungewünschte Menschen, werden einfach jetzt von solchen Viertel weggenommen, um damit die Leute nächstes Jahr, die dicht also in der WM sind, ein anderes Gefühl oder einen anderen eine andere Perspektive von Brasilien haben.
Damit sie es quasi gar nicht sehen, was da normales Leben nämlich auch bedeutet.
Genau, dann fragen sich die Leute auch, ja, wir zahlen Steuern jetzt und das wird nur für die WM einfach benutzt und nicht für unsere Bedürfnisse.
Ja, und gerade in Brasilien, wo ja seit Jahren schon der Kampf der Landlosen gegen die Großgrundbesitzer zum Beispiel läuft und wo die Leute, die bis heute nicht genug Land haben, um sich damit zu ernähren, beziehungsweise andere, zu weichen müssen für die Leute, die Steaks produzieren, beziehungsweise die Futtermittel für Rinder dort anbauen. Was gerade in Brasilien ja auch massenweise Leute dazu zwingt, von hier nach dort zu ziehen, ihr Zuhause immer wieder aufzugeben, weil da, wenn sie sich gerade niedergelassen haben, dann ja wieder irgendein Großgrundbesitzer das Land gekauft hat und sie wieder verschwinden dürfen. Ist natürlich toll, wenn dann das Geld in die WM geht. Vielleicht kriegen wir da auch noch mal mehr Informationen und machen eine extra Sendung zu dem Thema. Es gibt ja eine Menge Fußballfans, da wäre es schön, wenn man die mal so drüber aufklärt, wie die FIFA in solchen Fällen mit korrupten Gegenüber umgeht, beziehungsweise, wie man ja auch weiß, selbst ziemlich korrupt ist. Ja, unsere Sendung, wie gesagt, neigt sich dem Ende zu. Nächsten Mittwoch sind wir wieder da. Ich kann euch leider nicht sagen, wer es ist. Weißt du das, wer nächste Woche dran ist?
Das weiß ich auch nicht, leider.
Aber ihr werdet es merken, wenn ihr reinhört. Wie immer dann das ABS-Magazin für euch. Morgen, ich glaube, morgen wieder in der Wiederholung. Und während wir uns jetzt hier verabschieden, mache ich noch leise Musik an und entlasse euch. Hier geht's nämlich gleich weiter mit Virusmusik und der ersten Sendung von Marcel, der früher bei X-Fil raus war und der jetzt umgestiegen ist auf Virusmusik und da jetzt eine Heavy-Metal-Sendung produziert. Hier verabschieden sich von euch die Andrea
und der Tim.
Macht's gut.
Tschüss.
Tschüssi.